Herzlich willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Meine größten Learnings aus den 24 Jahren erfolgreicher Arbeit mit Marken und Menschen ist es, dass Identifikation immer der Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn aus Identität Identifikation wird, dann entsteht maximale Wirkung. Nur ein ganzheitliches und konsistentes Markenerlebnis ermöglicht diese Identifikation. Und nur, wenn die Wirkungsdimension Inhalt, Form und Haltung im Einklang sind, kann Identifikation innerhalb und außerhalb einer Organisation über alle Stakeholdergruppen hinweg entstehen. Dabei ist es vor allem der übergeordnete Beitrag, der Sinnstoff, der für Identifikation sorgt. Insbesondere Luxusmarken sind überaus erfolgreich damit, Identifikation bei ihren Zielgruppen zu erzeugen. Hier geht es nicht nur ums Produkt, sondern um die Identität und das, was sie in uns auslöst, welchen Sinn die Beziehung für uns stiftet. Mein heutiger Gast ist ein wahrer Experte auf diesem Gebiet. Er ist seit über 25 Jahren bei der BSH und Präsident des Europäischen Branchenverbandes Applia. Seit 5 Jahren führt er die Luxusmarke Gaggenau erfolgreich in die Zukunft. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Umso mehr freue ich mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Peter Götz. Wir sind ja beim Du, Peter.
Richtig.
Und das Schöne ist, wir heißen ja beide Peter. Und unsere Stimmen lassen sozusagen trotzdem darauf hinweisen, wer denn jetzt wann spricht. Lieber Peter, es ist so schön, dass du da bist. Vielleicht nützen wir die erste Frage, um dich näher kennenzulernen. Wer bist du? Wo bist du aufgewachsen? Und was hat dich zu dem gemacht, wer du heute bist?
Ja, zunächst mal, lieber Peter, danke für die Einladung, danke für die Gelegenheit, heute mit dir in den Austausch zu gehen.
Sehr gerne.
Wer bin ich? Peter Götz. Ich bin gebürtig in Süddeutschland aufgewachsen, im Dreieck Nürnberg-Ulm-München und habe die längerfristigste Perspektive dann in München gefunden. Mhm. Ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Töchter, habe einen Hund, glücklich verheiratet seit über 30 Jahren, schon eine gewisse Zeit. Mhm. Von meinem Hintergrund her bin ich Kaufmann, habe mich nach einigen Wirren für ein auf den ersten Blick langweiliges Betriebswirtschaftsstudium interessiert, habe aber Interesse an der Sozialwissenschaft dabei gefunden, habe das im Studium auch mit Philosophie und Soziologie etwas angereichert und habe dann meine ersten Jahre an der Universität verbracht.
Wo hast du studiert?
Ich habe an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg studiert.
Ah ja, okay. Aha, okay.
Habe dort dann 5 Jahre gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Habe auch Beratungsprojekte gemacht zu der Zeit, also schon dann in den weiteren Schritten mit Geschäftsbezug. Kam während der 5 Jahre dann auch zu der Erkenntnis, die reine Theorie kann es nicht sein. Sachen in die Wirkung zu bringen, konkret ist doch auch ganz schön. Und bin dann eingestiegen in der Hausgerätebranche, wo ich die letzten mittlerweile schon 28 Jahre erfolgreich verbracht habe und habe mich in der Zeit nie gelangweilt.
Schön. Du sag mal, als junger Mensch war dir völlig klar, was du studierst? Oder hast du einfach gesagt, ich mache jetzt mal das, was meine Eltern mir raten?
Nein, es war nicht der Rat meiner Eltern, Betriebswirtschaft zu studieren. Mhm. Meine Eltern haben mich eigentlich damals relativ freigelassen. Und es waren, ich habe Wirren dazu gesagt, also ich war durchaus hin und her gerissen. Der ein oder andere Lehrer hat gesagt, studier Kunst. Das war das Einzige, wo meine Eltern sagten, na ja. Ich war dann auf einem Architekturtrip eine gewisse Zeit lang, bin hin und her gegangen und habe mich dann für Betriebswirtschaftslehre entschieden. Mhm.
Und wie ist es heute? Also wenn man sich heute anschaut, ich meine, die Betriebswirtschaftslehre hat dir natürlich sicherlich geholfen, auch heute in der Verantwortung, in der du stehst. Aber wie sehr kommt das zum Tragen, was deine anderen Wirren damals aus deinem Weg sozusagen mitgebracht haben? Also das Interesse an Architektur zum Beispiel oder an das Interesse an Kunst, weil ich meine, da gab es ja zumindest mal ein Gedanke, ein Motiv zu sagen, ey, ich studiere Kunst. Und warum hat das dich damals interessiert und wie fließt das heute noch ein?
Ich sag mal, es ist eine ganz glückliche Fügung, dass mich der Weg dann zu Gaggenau getragen hat oder ich den Weg so bestreiten konnte, weil das ein oder andere an Interessensgebiet, was dann in bestimmten Phasen eher rein privat war, lässt sich jetzt, sag ich mal, auch in die Wirkung bringen. Mhm. Kunst zum Beispiel ist ja ein Begriff, der ein bisschen ähnlich ist wie Luxus. Ja. Ist eine Erfahrung, die Menschen machen auf bestimmte Reize. Mhm. Insofern liegt das gar nicht so weit beieinander und lässt sich jetzt bei Gaggenau mit Architektur auch gut verbringen. Mhm. Insofern ist das Schöne jetzt, sagen wir, die betriebswirtschaftliches Interesse sag ich mal, sozialen und künstlerischem Interesse zusammenzubringen. Mhm. Mhm.
Könntest du das, ohne dass du diesen Bezug hast zur Ästhetik, zur Kunst, zur Architektur, so in dieser Rolle überhaupt ausfüllen, wenn du jetzt reiner Betriebswirt wärst?
Darüber könnte man jetzt trefflich diskutieren. Mhm. Aus einer reinen Management-Perspektive geht das schon. Mhm. Und wenn die Mannschaft, das Team, was du hast, sag ich mal, richtig aufgestellt ist, geht das auch. Aber ich würde sagen, es geht besser, wenn du eine Sensibilität für die Themen hast und wenn du mit deinem Wertegefüge und deinem Empfinden, das Empfinden der Marke, nachvollziehen kannst, verstärken kannst, dich einbringen kannst. Insofern ist, glaube ich, für die Marke was Gutes dabei und für dich ist was Sinnstiftendes dabei, was zu mehr wird, als wenn du nur eindimensional
schaust. Würdest du sagen, es erfüllt dich, was du tust?
Ja.
Ja? Ja. Also macht dir das richtig Freude und Spaß? Also nicht nur, aber macht es dir größtenteils?
Im Berufsleben sind immer Themen, die mal mehr, mal ein bisschen weniger Spaß machen, sind natürlich auch immer Entscheidungen dabei, die jetzt eher unangenehm sind. Mhm. Aber es ist vielfältig und es macht Spaß.
Mhm. Ja. Das ist ja schön. Du, wenn wir nochmal auf diesen Moment gehen, also diesen Moment, wo du sagst, ja, das erfüllt mich und es macht mir Freude, es macht Spaß. Glaubst du, dass es das braucht, um richtig gut zu sein?
Ja.
Weshalb ist es so wichtig? Weil unser Thema ist ja Identifikation oder Identität, also dieses Wechselspiel zwischen Identität und Identifikation und gerade auch in eurem Bereich, wo es um eine Luxusmarke geht. Warum ist es so wichtig und warum wird daraus eigentlich etwas ganz Einzigartiges erzeugt aus diesem Wechselspiel?
Naja, du willst ja nachhaltig erfolgreich sein und das heißt, dass du lange, sag ich mal, mit Interesse, mit Herzblut an Themen dran sein musst. Mhm. Das, glaube ich, fällt leichter, wenn es dir Spaß macht. Mhm. Ich glaube, der Mensch kann schon temporär, das sage ich mal, aus Pflichtbewusstsein und aus Zwängen heraus machen.
Verantwortungsgefühl auch.
Das ist möglich, aber ich glaube, dass du mehr in die Wirkung bringst, wenn dir das Ganze auch Freude bereitet und dass du auch mehr Impulse einbringen kannst. Also es ist nachhaltiger. Das wäre, glaube ich, mein erster Punkt. Der zweite wäre, du bist konsistenter in dem, was du tust, wenn du auch wirklich Spaß dran hast und wenn das nicht jetzt irgendwie aufgesetzt ist. Mhm. Also Identifikation mit dem, was man macht und Freude ist notwendig für lang. Mhm. Längerfristigen, nachhaltigen Erfolg, glaube ich schon.
Mhm. Sehr gut. Wie wird das spürbar in dem, was du denn Tag für Tag tust?
Die Freude wird natürlich irgendwie in deinem Auftritt spürbar, ganz oberflächlich. Hm. Es wird spürbar an den Themen, an denen du arbeitest, wo du jetzt dann mit einer Management-Perspektive dich durchaus auch mal wieder zurücknehmen musst. Also ich tauche schon ganz gern in die Tiefen sozusagen ästhetischer Gestaltung oder grafischer Gestaltung ab, wo jetzt der beziehungsweise die eine oder andere sagen würde, naja, jetzt halte ich da mal eher ein Stück weit zurück. Mhm. Solange man das auf eine Impulsebene bringen kann, macht das Spaß, gibt das auch, sage ich mal, Befriedigung und macht das Ganze konkreter.
Mhm. Mhm. Okay. Und dieses, ich nenne es mal Wechselspiel zwischen Rolle, Aufgabe, aber gleichzeitig auch Berufung, ja, das kriegt ja so eine Marke durchaus zu spüren, dadurch, dass du eine andere Präsenz hast, eine andere Ausstrahlung damit zeigst. Wie kriegen das die Mitarbeiter zu spüren? Ist das wichtig für die Mitarbeiter? Ich glaube, so eine Kultur zu prägen ist doch A und O für so eine Marke wie Gaggenau.
Naja, die Marke Gaggenau ist ja nichts anderes am Ende des Tages wie eine Person, die hat einen Charakter und stößt irgendwie mit ihren Produkten, mit ihrem Auftritt im Raum, in einem Küchenstudio oder in einem Flagship oder an einem Event, stößt die Impulse aus und die müssen ja irgendwie inhaltlich geprägt sein. Mhm. Insofern brauchst du, glaube ich, zur Markengestaltung ein Markenwertegefüge, was in unserem Fall ein sehr konsistentes ist. Mhm. Und je mehr du im Einklang bist sozusagen mit deinem Wertegefüge, was du mitbringst und was die Mitarbeiter mitbringen, also was jeder Einzelne mitbringt, ich glaube, je nachhaltiger und wie überzeugender ist das Ganze. Je weiter du dann auch noch mal weggehst vom Produkt, je notwendiger ist die Identifikation der Mitarbeiter. Denn das, was die Marke transportieren will, muss sozusagen vom Innendienstmitarbeiter im Callcenter, der jetzt irgendwie einen Call annimmt, da ist was kaputt gegangen, bis zu dem Verkäufer, von demjenigen, der das Produkt installiert, bis zu jeder Person, die eigentlich eine Leistung bringt, muss das rüberbringen. Und je konsistenter du dieses Gefüge an Werten hast, je erfolgreicher und je nachhaltiger ist eine Marke. Mhm. Und ich glaube, der Kernpunkt dabei ist Authentizität. Der Mensch spürt, wenn Dinge so sind, wie sie jetzt scheinen, wenn das im Einklang ist, sozusagen, was dein Versprechen ist und was deine reale Performance ist. Je besser ist es und je mehr Identifikation mit den Werten da ist, je besser ist das. Insofern ist die Kunst, die Werte in Einklang zu bringen, zuerst mal die sauber rauszuarbeiten, die weiterzuentwickeln und die auch an alle Beteiligten zu transportieren.
Ist es für dich so, dass es jeden Tag eine gewisse Rolle spielt, die Werte, also diese Charaktereigenschaften? Also sind sie dir so bewusst, so nahe, dass du es tatsächlich wie intuitiv einfließen lässt in die Art und Weise, wie du agierst?
Ich glaube, das macht jeder, der sozusagen an der Marke arbeitet, der für die Marke arbeitet, weil er A, indem wir auftritt, indem wir sich der Sache stellt, aber auch indem er beurteilt, was er jetzt wie macht, macht er das. Zunächst mal unbewusst. Und wenn du über die Themen redest, wenn die jetzt sozusagen auch aktiv bespielt werden, dann wird es bewusster und ist förderlich aus meiner Sicht. Mhm.
Ist diese Identität oder dass Identität so wichtig ist bei euch, bei Gaggenau, jedem so präsent? Also ich sag mal, du hast ja gerade von einer ganzen Reihe von Mitarbeitern gesprochen, also der im Callcenter, der im Service ist, derjenige, der sozusagen vor Ort ist, die Dinge installiert. Ist es durchgängig so, dass jeder diese Identität kennt und damit die Werte, das Wertekanon bewusst vor Augen hat?
Gut, ich glaube, man muss realistisch sein, wir sind global präsent und jedem ist es, wenn du jetzt an einen Servicetechniker in den USA oder in Australien denkst, jetzt weiter weg mit nicht so viel Touchpoint, dem kann das präsent sein. Wir offerieren sozusagen Trainings etc., dass das so ist. Gewährleisten kannst du das natürlich nicht und es gibt immer Raum für Verbesserung. Aber ich hätte jetzt mal gesagt, wir arbeiten konsistent an dem Thema und der Grad der Durchdringung wird von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr besser.
Okay. Ist es dann, also dieses Managen dieser Identität, ein Kernbereich deiner Aufgabe? Ist es sozusagen so, dass du das für dich so definiert hast und siehst?
Jetzt ist die Frage hast du ja vorher schon mal ein bisschen angelegt. Sag mal, ist das täglich bewusst? Da würde ich sagen, das ist jetzt eher ein Stück weit eine wellenförmige Bewegung, wo wir auch mal relativ stark an dem Thema gearbeitet haben, was sozusagen dann seinen Niederschlag wiederum findet in bestimmten Ausgestaltungen von Aktivitäten, wo wir jetzt eher in der exekutiven Phase sind. Insofern arbeiten wir jetzt nicht so bewusst derzeit an der Weiterentwicklung, sondern eher an der Umsetzung. Und bei den einzelnen Themen, die sich in der Umsetzung dann niederschlagen, spielen die Werte eine Rolle. Ja.
Schön.
Also ich glaube, du kannst eine Luxusmarke nicht, um nochmal auf das Thema vorhin Betriebswirtschaft zu kommen, rein mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen führen. Natürlich ist es wichtig, dass deine Margenentwicklung, dass deine Stückentwicklung, dass deine Kostenentwicklung passen. Und abstrakt ist es natürlich dann irgendwie der Niederschlag all des anderen. Ja, wenn die Services, wenn die Produkte emotional überzeugend sind, stimmen die Preise und das zahlt schon drauf ein, aber es ist natürlich irgendwie zu weit weg. Und wenn du den Input-Faktor, sprich jetzt, ob es Produktgestaltung oder ob es sozusagen eine Werbeanzeige oder was auch immer ist, gestalten willst, musst du dir über die Werte schon klar sein. Und musst dann auch immer so ein Trade-off diskutieren. Sag mal, das hat ja seinen Preis, manche Dinge weiterzuentwickeln. Ist es das jetzt wert? Ist es technisch möglich? Das Austarieren, das macht schon eine Menge Spaß.
Schön. Was ist denn für ein Betriebswirt der Wert der Marke?
Der nachhaltige Erfolg. Und ich würde den Punkt bei Gaggenau auf Nachhaltigkeit setzen. Wir sind eine Marke, die seit 1683 existiert, die bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts unabhängig war, wo es dann ökonomisch nicht ganz so gepasst hat, die aber aus einer BSH sich den richtigen Hafen dann gefunden hat. Insofern ist es für Luxusmarken wichtig, nachhaltig erfolgreich zu sein. Und es muss sich natürlich irgendwo auch in Ergebnissen niederschlagen, die der Shareholder erwartet, damit du auch wieder in die Kreation weiterer Luxuserfahrungen investieren darfst.
Aber das ist ja genauso das Thema. Ich meine, ganz oft ist es ja so, dass, wenn es darum geht zu investieren, die Investitionsbereitschaft nicht allzu groß ist. Jetzt seid ihr ja eingebunden in der starken BSH, Bosch Siemens Haushaltgeräte Gruppe. Und jetzt seid ihr da ja so ein Diamant, der einfach nochmal ganz besonders sozusagen innerhalb dieser Gruppe strahlt. Ich meine, alles ist Premium, High Premium, aber ihr seid sozusagen schon nochmal ein ganz besonders profiliertes Juwel innerhalb dieser Gruppe. Wie ist es mit der Investitionsbereitschaft in so eine Marke und damit auch in die Werte dieser Organisation zu investieren? Ist es ein Teil deines Berufs, das auch zu managen, genau diese Fragestellung?
Ja, du musst dich natürlich darum bemühen, dass du ein positives Umfeld schaffst, dass sozusagen die ökonomischen Kennzahlen stimmen, sodass es ökonomisch attraktiv ist, für die Marke zu investieren. In dem Verbund, wo wir tätig sind, ist es nicht ganz einfach, weil wir in unserem Geschäftsvolumen relativ gesehen klein sind für die BSH. Also die BSH könnte ohne Gaggenau ökonomisch existieren. Es wird aber irgendwo ein Stück weit fehlen. Es wird ein Stück weit, sag ich mal, an Strahlkraft des Unternehmens fehlen. Es wird ein Stück weit an Innovationsleistung, an Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, fehlen. Und es wird eine Referenz fehlen, dass es sozusagen neben der puren Funktionalität auch Dinge gibt, dass man technisch bis ans Limit gehen kann, was man auch demonstrieren kann. Zurzeit ist die Investitionsbereitschaft durchaus gegeben, was an einfachen Marktbedingungen liegt. Das Luxussegment ist eines, oder die oberen Preispunkte sind auf der Welt welche, die für die Zukunft durchaus eher als wachsend eingeschätzt werden. Und wenn du jetzt Dinge gut im Einklang, gut in der Wirkung hast, dann stimmen die Margen auch und stimmen die Ergebnisse auch und du bist irgendwo im Flow. Und die Kunst besteht halt darin, sozusagen ein sich selbst verstärkendes System zu haben. Wenn du aus dem in Schieflagen kommst, dann wird es natürlich irgendwie ein Stück weit schwieriger.
Wenn ich nochmal zurückgehe zum jungen Peter, der studiert hat und der die Wirren erlebt hat zwischen Betriebswirtschaft und vielleicht dann doch der Kunst, gab es so einen Punkt, wo du dir damals schon vorstellen konntest, wie du später mal leben willst? Gab es also diese Vorstellungskraft, das Imaginieren, wie dein Leben später mal ausschaut und was du machen willst, gab es so einen Punkt? Hast du dich da irgendwo gesehen, zu arbeiten, schon in einem gewissen sozusagen Bereich zu sein?
In gewisser Art und Weise ja. Wobei ich nicht daran glaube, dass man ein Leben jetzt so durchplanen kann und durchstrukturieren kann. Ich bin in einem familiären Umfeld aufgewachsen. Familie war für mich ein Wert. Insofern war mir schon irgendwie bewusst, ich hätte mal gerne eine Familie. Mir ist auch Privates sehr wichtig. Insofern war das dann vielleicht noch mal ein Stück weit verstärkt. Und da machst du dich halt auf den Weg und die Dinge fügen sich und die gestaltest du ein Stück weit mit und du hast die eine oder andere Entscheidung. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht den Plan, 30 Jahre, 40 Jahre später da zu stehen, wo ich jetzt stehe, wenngleich ich schon ein grobes Bild hatte, was in der Nachbetrachtung so einigermaßen in Deckung ist.
Genau, ich sprach eigentlich vom Plan, ja sondern von dem Gefühl.
Musst du irgendwie ja Überraschungen zulassen und Situationen nehmen, wie sie sind. Und, ja. Und dann geht es auch wieder weiter.
Auch besser.
Aber ich bin jetzt eher ein Typ, der zwar am Anfang ein bisschen hin und her gerissen war, aber dann eher evolutorisch konsistent auf dem Weg war, als dass ich jetzt über 5 große Sprünge dann dort gelandet bin. Mhm.
Jetzt hattet ihr ja gerade in Mailand einen großartigen Aufschlag in der Villa Necchi mit einem, ja, will ich sagen, großartigen Titel. Willst du mal erzählen, was das sozusagen genau dort mit sich auf hatte, dass wir also Elevation of Gravity. Warum habt ihr diesen Titel gewählt und was hat das mit dem Thema eurer Identität zu tun und mit dem Sinn, den ihr vielleicht auch vermittelt als Marke Gaggenau?
Der Titel ist geprägt über Gravity, über Gravität, über Anziehungskraft. Und der Zeitpunkt, vor dem wir stehen, ist einer, in dem sozusagen eine neue Phase, groß gesprochen, eingeleitet wird. Wir haben die letzten Jahre sehr viel, auch aus den Werten kommt, an unsere Identität, an unsere Ausstrahlung für die nächsten Jahre gearbeitet und haben parallel dazu auch das ein oder andere an Produktneuheit vorbereitet, was sich in den nächsten 2 Jahren ereignen wird. Gaggenau war schon immer ein Anziehungspunkt irgendwo, irgendwie. Mhm. Und der Titel entstand dann dadurch, dass wir gesagt haben, okay, mit dem, was wir jetzt zünden, heben wir sozusagen das Ganze nochmal auf ein neues Niveau. Mhm. Und das ist, glaube ich, in der Installation gut zum Tragen gekommen. Mhm. Das ist zumindest das, was wir jetzt als Feedback rauslesen aus all den Erfahrungen, Berichten, Rückmeldungen von Besuchern, die waren.
Also ich meine, das ist ein großer Titel, das ist ein großes Thema, Schwerkraft, Anziehung, ja, und natürlich irgendwie dieses Aufheben, das Loslösen, das Erweitern. Mhm. Und aber wenn man über so ein Thema spricht und so eine Installation macht, dann macht man ja nicht eine reine Produktshow. Also die Produkte sind ja nur noch Teil davon, sondern es geht um eine Inszenierung, um eine sinnliche Erfahrung, die man dort erlebt. Also Villa Necchi ist ja so ein Kernstück in Mailand. Es ist ein Anziehungspunkt tatsächlich, wenn man in der Innenstadt ist, dass man dort auf jeden Fall vorbeischauen möchte und diesen Park erleben möchte in diesem wunderbaren Ensemble. Und dann hat man da so einen, sagen wir mal, so einen ganz besonderen Ort und diesen Ort der Anziehung lädt man mit noch mehr Anziehung auf. So, und für mich ist eben die Frage, ihr macht euch da ja einfach Gedanken darüber, was ist denn jetzt die richtige Botschaft und was ist das oder wo bist du dir sicher, dass das, was ihr da macht, ganz viel einlöst bei den Besuchern? Also sie sehen ja jetzt nicht die wahnsinnige Bandbreite an Produkten, sondern vielmehr eine ganz gewisse Auswahl, die gar genau in der Leistungsfähigkeit zeigt, aber eigentlich geht es um eine höhere Idee. Was ist die höhere Idee und was kriegen die Menschen dort, wenn sie bei euch zu Besuch waren?
Das ist eine ganz vielschichtige Frage. Zunächst mal, da waren wir vorhin schon mal kurz, glaube ich, dass Luxus ist ja nicht eine Charakteristik, das ist auch nichts, was du dir zuschreiben kannst, das kann man mal sagen, aber das entsteht irgendwo und ist sozusagen eine Wirkung. Und der Ort, den wir gewählt haben und die Installation, und so ist eigentlich immer unser Auftritt ein Stück weit geprägt, ist eine Erfahrung zu vermitteln. Mhm. Jetzt ist das ein Ort, wo jetzt Geschäftspartner, wo Architekten, wo Handelspartner, Bauträger hinkommen, die ja schon eine gewisse Awareness haben, aber wo du eine Erfahrung konsistent rüberbringen willst zwischen dem Produkt und einer Geschichte, die ein Stück weit über das Produkt hinausgeht. Mhm. Also ich bin fest davon überzeugt, du musst wenn du jetzt Produkte anbietest und nicht nur Services, du musst in der Produktleistung das schon widerspiegeln. Mhm. Erfolgreich kann es auch nur dann sein, wenn sozusagen das, was du über das Produkt hinaus erzählst, im Produkt sich wiederfindet und vice versa das Produkt das repräsentiert, was du darüber hinaus sagen willst. Insofern ist das Produkt für uns schon wichtig und du kennst ja unsere Vision, dort hat das Produkt auch eine Rolle, eine identitätsstiftende Rolle. Es spricht sogar zu dir, wenn du so willst, und das Produkt ist wichtig. Luxus geht aber halt über das Produkt hinaus und ist eine Erfahrung. Und insofern kommt der Inszenierung und dem Storytelling, neudeutsch, einen Wert zu. Mhm. Und insofern machen wir uns viel, viel Gedanken, wie wir das möglichst konsistent, sag ich mal, rüberbringen, um sozusagen nicht nur Besucher anzuziehen, sondern um die zu begeistern und die letztendlich dazu zu bringen, mit uns zu arbeiten, uns zu empfehlen und Teil der Gaggenau-Fan-Community zu werden.
Mhm. Jetzt hast du gerade von der Vision gesprochen. Willst du die vielleicht mal unseren Zuhörern nennen, dass auch sie die Vision kennenlernen von Gaggenau?
Wir haben da ja gemeinsam lange dran gearbeitet. Ja. Und sie ist in der Formulierung jetzt nicht ganz ein einfacher Satz, sondern braucht eine gewisse Vorstellung. Gaggenau spricht zu dir: My aesthetic brings everlasting joy. Every use is a delight. Mhm. Das ist sozusagen die Vision von Gaggenau, die dann auch die Differenz ausmacht. Also das, was wir jetzt auslösen wollen, ist Freude. Durch zwei Impulse, die professionelle Produktperformance in der Usage, every use is a delight, und durch die Ästhetik, dass das Ganze jetzt so gestaltet ist, dass es von längerfristigem ästhetischem Bestand ist. Mhm. Das ist das, was uns, sag ich mal, prägt und was sich auch dann in all den Leistungen, die du offerierst, irgendwie niederschlagen muss.
Mhm. Ja, ich finde es wunderschön, weil so ging es mir, als ich bei euch war, als ich in der Villa Necchi war, auf dieser großartigen Installation, so ging es mir. Es war so ein Einlösen von diesem Versprechen. Und du hast ja auch vorhin gesagt, dass Luxusmarken, gerade auch so eine Marke wie Gaggenau, dass es eben auch als Ziel hat, den nachhaltigen Erfolg, also einen langbleibenden Erfolg zu schaffen, eben nicht nur für sich, sondern eben auch für unsere Zielgruppen, die da draußen sind. Und ich finde, das spürt man da drin. Wenn wir über Sinn sprechen, also dass auf der einen Seite, ich glaube, Identität die Voraussetzung ist für Identifikation, dann ist ja in der Identifikation aber was enthalten, was für den anderen ja wie so ein Sinnstoff wirkt. Was ist der Sinnstoff von Gaggenau? Was bietet ihr an, was über den guten, hervorragenden Produktnutzen hinausgeht?
Eine einzigartige Ästhetik, aber wir sind eher geprägt von less for a life of more. Mhm. Dinge weglassen, perfektionieren, das auch mit einer gewissen Leidenschaft, einer gewissen Obsession, neudeutsch, zu machen, dort auch nicht aufzuhören. Also Dinge ästhetisch weiterzuentwickeln und, wenn du es so willst, natürlich mit einer Stilistik. Man kann unterschiedlich über Stilistiken diskutieren. Dem einen gefällt das, dem anderen das. Das ist für uns sehr identitätsstiftend und das versuchen wir konsistent über die Produkte und über alle Leistungen, die wir offerieren, rüberzubringen und konsistent zu halten. Mhm.
Was glaubst du, warum ist es heute gerade so wichtig, wenn wir über Dinge sprechen, die nachhaltig funktionieren sollen, dass man das hineinbringt in so eine Marke? Warum ist das so wichtig?
Weil Spuren hinterlässt bei dem, der das kauft. Du hast ja schon bei uns auch, also ein Interior zu gestalten, eine Küche zu gestalten, und die Produkte auszuwählen. Wenn du das machst, gibst du eine Menge Geld aus. Mhm. Und das ist was sozusagen du nicht kurzfristig machen willst, sondern was dich umgibt. Und das ist eine Umgebung, in der du dich die nächsten Jahre, Jahrzehnte wohlfühlen willst. Mhm. Und die Leistung, die du offerierst, muss dem Standard auch irgendwo Rechnung tragen. Insofern muss das Ganze irgendwie zu Ende oder längerfristig gedacht sein, dass du nicht nach 3 Jahren, 4 Jahren feststellst, naja, also das ist es jetzt doch nicht so. Mhm. Und da gibt's doch noch das und das und das könnte man ändern. Wir versuchen also nicht in diesen modischen Zyklen zu denken, sondern langfristig das anzulegen und unsere Leistung eher als eine private Investition zu betrachten und den Moment herauszukitzeln, weil du sitzt 7 Jahre später irgendwie in einem stillen Moment in deinem Wohnzimmer, schaust in Richtung deiner Küche und denkst dir, Mensch, das passt immer noch. Das war schön, es war die richtige Entscheidung. Das ist ja so ein kurzer Reflexionsmoment, wenn der eintritt, dann passt's und wir versuchen Unstimmigkeiten, sag ich mal, dort zu vermeiden.
Also diese Bestätigung, diese wiederholte Bestätigung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben und immer noch Freude daran zu haben, an den Dingen, die man entschieden hat. Ja, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dann ist es ja natürlich an der Stelle, gibt es ja heutzutage wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn man Produkte designt, entwickelt, innoviert. Und ist es nicht manchmal auch so, weil du gesagt hast, ihr konzentriert euch darauf, dass ihr möglichst viel auf das Wesentliche euch konzentriert und damit auch möglichst viel weglasst, was vielleicht gar nicht da rein muss und gar nicht dauerhaft irgendwie zur Freude oder zur Ästhetik sorgt. Wie ist dieser Prozess? Wie kann man sich das vorstellen?
Der Prozess ist an sich ein sehr iterativer, links, rechts, rauf, runter, vorwärts, rückwärts, der sozusagen gelebt wird von Produktgestaltern im engen Zusammenspiel mit Konstrukteuren, aber auch mit Experten, wie man Werkzeuge gestaltet, was produktionstechnisch möglich ist, wo in kleinen Teams optimiert wird. Und wie weit kann man im Radius gehen? Wie weit kann man im Performance-Temperaturwerten gehen, damit das Material das noch aushält? Sag mal, kann man auf bestimmte Schrauben im Sichtbereich verzichten? Wie kann man bestimmte Materialstrukturen besser zur Geltung zu bringen? Also wir versuchen halt Dinge so zu gestalten, dass irgendwie funktionale Kompromisse, die das Ganze einfacher, billiger machen würden, dass man sich drüber hinwegsetzt und sagt, ja, aber das kann man eigentlich besser machen.
Also dieses, das hat ja auch was mit der Schwerkraft zu tun, über die wir vorhin gesprochen haben.
Dieses Bessermachen, diese Obsession, die sind wir wieder bei den Werten, die muss die Mannschaft irgendwo das Team mitbringen. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum ich heute auf diesen furchtbaren Begriff Mannschaft denke. Ich habe vorhin über Fußball gesprochen. Das ist nicht diverse. Das muss das Team mitbringen und der muss aktiv gelebt werden.
Schön. Du bist ein sehr reflektierter Mensch. Das gefällt mir so an dir. Wenn wir jetzt rückschauen und sagen, was war denn Mailand für dich außer Gaggenau und euren großartigen Auftritt in der Villa Necki? Was war für dich, wenn du da mal hinschaust und sagst, die ganze Branche, die ist ja in Bewegung. Wir hatten, glaube ich, 100.000 Besucher mehr als das Jahr davor. Also sprich Mailand, Salone erfreut sich einer wahnsinnigen Beliebtheit. International sind die Gäste da. Sie kommen von überall auf der Welt dorthin in diese eine Woche. Was ist es für dich wirklich? Was ist sozusagen Mailand für dich und welcher Sinnstoff hat Mailand?
Mailand ist ein Zeitpunkt, wo vieles, sag ich mal, an einem Ort zusammenkommt in einer sehr einzigartigen Kombination. Über die Messe, die natürlich jetzt eher rein kommerziell getrieben ist, aber dann auch über die Fuori-Salone-Aktivitäten, wo Unterschiedlichstes in einer unglaublich komprimierten Zeit zusammenkommt und wo man auf in einem ganz kleinen Zeitfenster sehr viel Inspiration gewinnen kann. Dazu kommt, dass es irgendwo emotional was hat. Der Zeitpunkt Frühjahr ist, sag ich mal, für jemanden, der aus Nordeuropa kommt, dann auch eher ein glücklicher. Es bricht alles auf. Die Temperatur ist anders. Die italienische Lebensart kommt dazu. Das fördert das Ganze nochmal. Aber es ist, sag ich mal, im Kern eine super Interaktion in einem ganz kleinen Zeitfenster, wo unglaublich viel zu sehen ist und zu spüren ist. Es ist, glaube ich, auch Ausdruck, dass Gestaltung von Bedeutung ist. Mhm. Wenn du jetzt mal zurückgehst, bewusst war ich das erste Mal vielleicht vor 25 Jahren oder so dort. Wenn du das Interesse von damals mit dem von heute vergleichst, dann ist das ungleich, sag mal, höher geworden. Das zeigt ja auch irgendwie, dass, sage ich mal, einer bewussten Gestaltung von Dingen mehr Raum irgendwie zugemessen wird, dass auch dem Lebensumfeld irgendwo mehr zugemessen wird. Kannst jetzt abstrakt sagen, das ist eine kulturelle Weiterentwicklung, die vonstatten geht. Und insofern ist es immer eine Freude, dort zu sein. Mhm. Für uns natürlich auch immer eine Herausforderung, weil du willst ja immer irgendwie vorne dran sein und musst dir dann auch viel Gedanken machen, ey, was ist es denn in dem Jahr? Was sozusagen in deine Geschichte passt. Wir haben schon ein gewisses Drehbuch. Wir hatten ein Statement of Form sozusagen als Ankerpunkt von der Messe rauszugehen, vor die Salone zu gehen. Wir hatten The Elevation of Gravity sozusagen auf dem Statement aufsetzen. Und da wird es weitere Kapitel in dem Buch geben, die Story dann irgendwie auch zu einer ganzheitlichen Story macht, die zur Markenweiterentwicklung irgendwie passen muss.
Und hast du die einzelnen Kapitel schon im Kopf? Also machst du dir die Gedanken tatsächlich ab heute schon? Denkst du jetzt ab jetzt darüber nach, was in 2 Jahren sein wird?
Ich glaube, dass das Team darüber nachdenkt. Und ich denke jetzt nicht ganz konkret, aber schon darüber nach, sagen wir, was sind eigentlich die Umstände in 2 Jahren? Wie ist sozusagen die Markt- und wie ist unsere Produktsortimentssituation? Was passt jetzt sozusagen in die kommunikative Weiterentwicklung rein? Und das Ganze ist sozusagen dann jetzt vielleicht ein halbes Jahr so in dem Graubereich unbewussteren Nachdenkens und wird dann wieder konkret. Mhm. Und der zündende Funke, der muss schon ein Jahr vorher da sein. Ansonsten geht sich das nicht aus. Weil auch so eine Installation zu machen, ist ja dann auch immer eine Gratwanderung zwischen, sagen wir mal, kommerziellen Gedanken und dem Ausreizen, was kannst du denn, sag ich mal, auch unter ökonomischen Rahmenbedingungen darstellen? Stößt das auf Resonanz, stößt das auf keine Resonanz? Das braucht schon Vorbereitung und Diskussion.
Wenn wir gerade bei der Zukunft sind, Was ist deine Zukunftsvision für Gaggenau?
Die ist eigentlich mit The Elevation of Gravity gesagt. Wir gehen jetzt, sagen wir mal, aus meiner Sicht in eine Dekade einer Weiterentwicklung unserer Identität, einer Vergrößerung unseres Geschäftes und einer konsistenteren Durchdringung, sagen wir mal, vom Produktangebot hin zur konsistenteren, ganzheitlichen Erfahrung, die du mit Gaggenau machst.
Also Gaggenau ist für dich eine Erfahrung.
Gaggenau ist eine Erfahrung.
Sehr
Jeglicher
schön.
Luxus ist eine Erfahrung aus meiner Sicht.
Da bin ich.
Die was bei dir auslöst oder halt nicht so?
Da war ich ja vorhin schon bei dem Thema Sinnstoff. Ich wollte nachfragen, also ist die Erfahrung dann der Sinnstoff? Also diese Art und Weise, diese kodierte Erfahrung, ist das der Sinnstoff, den eine Marke wie Gaggenau einlöst?
Ganz abstrakt gesprochen, ja.
Ja.
Und ganz abstrakt gesprochen, könntest du jetzt sagen, wenn der Sinnstoff Freude ist, dann löst die Freude Interesse aus, die löst Awareness aus, die löst Emotionalität aus, die löst Kaufbereitschaft aus und die löst auch ein Preispremium aus. Und ich glaube, dass der Mensch in dem Sinnstoff, sag ich mal, an dem viel mehr interessiert ist, als an der Funktionalität. Und dass, wenn du es jetzt mit der Ökonomie wieder zusammenbringst, dann bist du aus einer reinen Preis-Leistungs-Performance-Feature-Argumentation schnell in den Sachzwängen des Marktes, wo die Ökonomie des Marktes greift und die Angebote vielfältig sind. Wenn du nicht Monopolist bist, dann ist der Preisdruck relativ hoch. Wenn du Emotionalität, sag ich mal, über die reine Funktionalität anbietest, wie Luxus das verspricht, dann ist halt auch eine Preisbereitschaft über Gebühr da. Die aber dann aus meiner Sicht zu rechtfertigen ist dann auch mit der Investition, sodass du dann auf lange Sicht auch guten Gewissen sagen kannst, das ist vernünftig, das jetzt so zu machen. Auch wenn Luxus an sich unvernünftig ist, weil es geht einfacher, es erfüllt auch seinen Zweck und es ist auch dann gut so. Wenn der Sinnstoff da ist, ist die Emotionalität da. Dann ist es auch gut.
Du weißt ja, dass meine Vision ist, eine Welt zu schaffen, die letzten Endes Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft in Einklang gebracht hat. Ist es so, dass eine Marke wie Gaggenau dazu beiträgt, weil vielleicht gerade die Dinge nachhaltiger sind? Weil ich würde dir jetzt nicht sozusagen recht geben, dass du sagst, Luxus ist, das geht auch einfacher, weil...
Nee, Luxus geht nicht an, dann ist der Luxus weg, da hast
dann
du mich
wäre
jetzt
der
missverstanden.
Luxus, ja genau, und du sagst aber, es braucht keinen Luxus, es ginge auch einfacher, Dinge gingen ja auch schlichter.
Ja.
Ja, stimmt, aber das Spannende daran ist ja auch, wir haben vorhin von dieser Haltwertszeit gesprochen, von diesem Gefühl, nach 10 Jahren schaue ich drauf und finde es immer noch angemessen schön und erfüllt mich immer noch mit Freude oder inspiriert mich immer noch. In meinem privaten Leben bin ich immer noch erfüllt davon, von dieser Entscheidung, die ich getroffen habe. Ist es nicht die Form von Nachhaltigkeit, die wir brauchen morgen?
Ich würde sagen, es gehört dazu. Sag mal, der Mensch ist nicht rein rational. Ne? Insofern suchst du nach Sinnstoff. Und irgendwie ist es auch sinnstiftend, sag ich mal, sich über die abstrakt Sachzwänge des Alltags hinwegzusetzen. Das macht ja dann auch Luxus aus. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich mache jetzt was, das ging jetzt sozial adäquater, das ging jetzt günstiger, das ging jetzt einfacher. Ja. Aber du triffst da bewusst die Entscheidung, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich bin es mir wert. Eine Entscheidung aus anderen Gründen anders zu treffen. Insofern zahlt es schon ein auf einen Einklang, wo ich jetzt ein bisschen Zucker ist, wenn du sagst, Luxus und sozusagen Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit In dem horizontalen Sinne ja, du hast natürlich vertikal schon eine Diskussion, sagen wir, wie gesellschaftlich adäquat ist Luxus. Das ist jetzt, sagen wir, eine gesellschaftliche Entwicklungsfrage. Da kann man unterschiedlicher Meinung dazu sein, aber in sich glaube ich ja. Und seine Berechtigung nimmt er aus der Sinnstiftung. Wir sind nun mal Menschen heraus, die in ihren Interessen nicht eindimensional sind, sondern mehrdimensional und die unterschiedliche Werte, Bewertungskriterien haben. Und dann hat das seine Berechtigung. Mhm. Und wenn das jetzt langfristig gedacht ist, ist es, denke ich, auch nicht verwerflich, weil die Ressourcen, die dafür aufgewendet werden, Bestand haben und jetzt nicht morgen zur Seite gelegt werden.
Hat nicht gar genau irgendwann mal darüber nachgedacht, ich kann mich noch an einen Workshop erinnern, wo wir darüber nachgedacht haben, eine lebenslange Produktgarantie zu geben. Wäre das nicht die neue Form von Luxus und eine Erfahrung der ganz besonderen Art?
Das kollidiert natürlich mit, wir sind ein Gebrauchsgut, was in Nutzung ist und was einer gewissen Abnutzung unterliegt. Aber wie vorhin formuliert, die Idee ist, dass die Produkte langlebig Bestand haben und der langlebige Zeithorizont liegt jenseits der 10 Jahre. Und insofern ist die Funktionalität über die Dauer natürlich von großer Bedeutung.
Ja, sehr schön. Das Schöne ist ja, wir dürfen über alles sprechen, hast du mir vorhin gesagt. Da habe ich gedacht, das bringe ich doch noch mal ganz kurz. Und in der Tat ist es so, zu Hause haben wir auch gar genau und haben das auch schon weit über 15 Jahre. Und ich habe jedes Mal eine Freude, die Dinge zu sehen. Also ich kann es ja nur bestätigen. Was gibt es aus deiner Seite noch zum Thema Identität, Identifikation und Sinnstoff zu sagen, was wichtig ist, was vielleicht aus deiner Erfahrung sozusagen für unsere Zuhörer nochmal so ein weiterer Impuls wäre?
Ich glaube, ein Impuls, und den hast du in deiner Anmoderation ja gesagt, ein Leitspruch von dir, Inhalt, Form und Haltung übereinander zu legen und konsistent zu halten, das ist eigentlich das, was wirklich dann den Unterschied ausmacht. Und was, wenn du jetzt über Nachhaltigkeit redest und über Luxus redest, das, was notwendig ist, dass das überhaupt passieren kann. Also wenn du einen Widerspruch dort drin hast, dann wird es irgendwie schwierig. Also wenn das nur schön ist, was du machst, aber du das in einer Art und Weise präsentierst, wie es, ja, dann, oder wenn jetzt die Form nicht, es wirkt gemeinsam zusammen und je höher die Überlappung ist der 3 Dimensionen, je mehr Zuspruch kannst du beim Betrachter, bei dem, der die Erfahrung macht, ernten. Das ist, glaube ich, das Hauptthema.
Wow, also diese Kohärenz zu erzeugen, diese Konsistenz zu erzeugen und sie zu managen. Ist das einer deiner, vielleicht meine Abschlussfrage, ist es einer deiner Dinge, an denen du dich selber misst, also diese Konsistenz und Kohärenz zu erzeugen? Ist es einer deiner Ziele, die du hast?
Einer der qualitativen Ziele, die jetzt, sag ich mal, jetzt ist natürlich im Management der Alltag dann schon auch von betriebswirtschaftlichen Zielen geprägt. Ich hätte jetzt mal gesagt, das ist um 90 Grad hochgeklappt, sozusagen Input, um zu den anderen Größen zu geben. Und in meinem Kompass ist das schon von Bedeutung. Ja.
Was siehst du, wenn wir nochmal so auf den Blick so nach Deutschland, Europa und die jetzige Situation? Warum glaubst du denn, oder was ist aus deiner Sicht die Rolle sozusagen von Unternehmen, wie ihr das seid, von Gaggenau, von der BSH, innerhalb auch dem Kontext Europa und letzten Endes auch weltweit konkurrenzfähig zu bleiben oder einfach in Zukunft auch einen großen Beitrag zu leisten?
Also im Grundsatz wäre ich zu Europa optimistisch geprägt. Wir haben so einen kulturellen Reichtum, so eine Vielschichtigkeit, dass mir jetzt persönlich nicht Sorge ist um die Entwicklung von Europa. Es wird ja auch viel gesagt, das ist alles ganz schwierig und wird perspektivisch schwierig. Ja, wir sind eine Region auf der Welt, die jetzt nicht von dem Bevölkerungswachstum geprägt ist, wie in anderen Regionen. Mal unbenommen von Migrationsfragen, von Zuwanderungsfragen, die dann sich vielleicht perspektivisch auch nochmal ergeben, sind wir jetzt nicht wie Indien oder China von dem Bevölkerungswachstum versehen, sodass das quantitative Wachstum, glaube ich, für Europa nicht das Thema ist, aber ich glaube an qualitatives Wachstum. Und da kann Europa einen Beitrag leisten. Da haben wir Erfahrung mit, da sind wir intelligent genug, gebildet genug, um da auch in Zukunft zu bestehen.
Damit sind wir am Ende unseres Gespräches angekommen. Es ist so wichtig, dass man Marken nur durch die Balance aus betriebswirtschaftlichen und sinnhaften Werten zum Erfolg bringt. Menschen suchen immer nach Sinn, sei es als Mitarbeitende oder als Kunden. Gerade bei Luxus ist es niemals nur die reine Funktionalität von Produkten, sondern immer eine höhere Idee, die Strahlkraft, Freude, Awareness, aber auch Kaufbereitschaft, die sie auslöst. Luxus ist daher vor allem eine Erfahrung. Nachhaltige Wertschöpfung entsteht besonders dann, wenn die drei Wirkungsdimensionen Inhalt, Form und Haltung kohärent sind. Zentrale Aufgabe ist es deshalb, der Führungskräfte diese Kohärenz zu erzeugen und zu managen. Der Weg von Identität zur Identifikation erfordert konstante Arbeit, die sich aber immer lohnt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei sein wirst.